Mir geht es in erster Linie immer um den Patienten. Und da ist es auch so, dass ich meine eigenen persönlichen Bedürfnisse in der Arbeit immer zurückstecke. Immer. Das ist an der Front. Wir kämpfen dann vorderster Front.
Herzlich willkommen. Ich freue mich heute wirklich mal wieder sehr, weil ich hier gerade voller Überraschungen in Rosenheim sitze bei meinem heutigen Gesprächspartner Mike Steidl, Michael Steidl. Wir haben gerade festgestellt, dass wir über ganz viele Ecken schon verknüpft sein hätten können. Aber zum ersten Mal bist du mir vor 14 Tagen aufgefallen, als ich bei deiner Buchvorstellung war. Mike ist stellvertretender pflegerischer Leiter in der zentralen Notaufnahme im Klinikum Rosenheim. Und du hast zusammen mit dem Fabian Marcher im August ein Buch rausgebracht. Das heißt, weil es ohne uns nicht geht. Magst du uns mal ganz kurz auf den Weg mitnehmen zum Mike heute? Erzähl uns mal kurz, wie du deine Kindheit verbracht hast, wie du in den Beruf gestolpert bist. Genau.
Ja, also ich bin in Bruckmühl aufgewachsen.
Das ist auch in Oberbayern?
Genau, das ist gar nicht weit weg von Rosenheim. Ich denke so 20 Kilometer, sag ich jetzt mal so über den Daumen gepeilt, mit einem jüngeren Bruder. Meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet, war dort auch als MTA tätig. Und mein Vater ist Schreiner und hat aber bei uns was ganz kurios. Damals schon ist meine Mutter arbeiten gegangen und mein Vater hat uns großgezogen.
Wow.
Also das war ja für die damalige Zeit ganz was Außergewöhnliches. Ja. Es war auch so, dass uns mein Vater in den Kindergarten gebracht hat und das war auch so, dass ganz viele Mütter, die ihre Kinder in den Kindergarten gebracht haben und wir wurden halt von unserem Vater in den Kindergarten gebracht.
Wow.
Ja, das war
auch, nicht üblich.
Nee. War nicht üblich, aber das war aus einem ganz einfachen Grund geschuldet, weil der mehr Geld verdient, geht arbeiten. Mhm. Und das war in dem Fall die Mama, die da als MTA tätig war und hat einfach mehr Geld verdient, weil mein Vater als Schreiner, dann war das klar, dass er zu Hause bleibt. Ja, und da bin ich dann in die Grundschule gegangen, dann später nach Bad Aibling aufs Gymnasium. Dort bis zur 10. Klasse geblieben, dann auf die Voss gewechselt, weil ich schulisch
Nicht so ambitioniert,
genau, ich nicht so ambitioniert war. Und dann habe ich mein Fachabitur gemacht auf dem technischen Zweig, habe mich danach fürs Elektrotechnikstudium angemeldet, mit dem Vorhaben, eigentlich nach dem Zivildienst eine Schreinerausbildung zu machen und dann später Holztechnik zu studieren.
Ja, ja. Was in Rosenheim ja eine
Institution ist, ne?
Institution, also, ja.
Genau, das war so der Plan von meiner Seite aus. Aber im Zivildienst, den habe ich in einem Altersheim in Kolbermoor, was so wiederum zwischen Bruckmühl und Rosenheim liegt, habe ich den abgeleistet, habe ich gemerkt, dass mir die Tätigkeit am Heimbewohner oder am Patienten, sage ich jetzt mal übergreifend, so viel Spaß gemacht und auch gelegen hat, dass auch die Heimleitung zu mir gesagt hat, Mike, ich glaube nicht, dass du als Schreiner glücklich wirst, schau, dass du die Pflegeausbildung machst, dass du Krankenpfleger bist. Und dann habe ich 1998 im Frühjahr die Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen und 2001 mit dem Examen abgeschlossen. War dann von 2001 bis 2008 auf einer unfallchirurgischen und orthopädischen Station als Pfleger tätig, habe dort auch während der Zeit meine Ausbildung oder Weiterbildung gemacht zur Stationsleitung und bin dann 2008 in die unfallchirurgische Notaufnahme gewechselt. Die waren noch zweigeteilt. Das war so die alte Schule, eine unfallchirurgische und eine internistische Notaufnahme. Und seit 2010 bin ich dort stellvertretende Leitung. Haben wir dann den Chefarzt zusammen aus zwei Notaufnahmen eine zentrale Notaufnahme gegründet und aufgebaut. Und wenn man das für eine Notaufnahme sagen kann, eine gut laufende Notaufnahme, wird einfach extrem viel Patienten behandeln, 46.000 Patientenkontakte im Jahr, also das ist schon eine Hausmarke für eigentlich so ein kleines Krankenhaus. Das ist keine Großstadt.
Ja. Der wir aber ein riesen Einzugsgebiet, weil es Vollversorger ist.
Ja, definitiv.
Ja. Ja, was hat dich dann bewogen, dass du sagst, ich schreibe ein Buch oder ich möchte gerne ein Buch schreiben?
Ja, eigentlich ist es aus einer Situation entstanden, weil ich ich bin halt auch jemand, der gern blöd daherredet, der einfach mal was raushaut. Und das war so, dass die Frau von Fabian bei uns als Patientin war und ich war für die Abschlussbehandlung zuständig. Das heißt, ich habe ihr die Papiere überreicht und habe das Monitoring abgebaut, habe ihr den Zugang gezogen. Und dann hat die Julia gemeint, ja, sagen Sie mal, heute ist so viel los in der Notaufnahme, das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich gemeint, naja, eigentlich ist das noch gut handelbar, relativ entspannt, also es lässt sich gut abarbeiten. Und ich frage meine Patienten auch immer gern, was sie so beruflich machen. Ja, und dann hat sie gemeint, ja, sie sei Schriftstellerin und sie und ihr Mann schreiben Reiseberichte für Reiseführer oder er schreibt Krimis. Und dann habe ich halt einfach nur so gesagt, ja, er müsste mal ein Buch über Notaufnahme schreiben, weil das sind so viele Geschichten, das gibt leicht ein Buch her, ganz leicht. Ja. Und so kam es, dass 2 Wochen später bei mir im Postfach eine Karte lag mit einem kurzen Text drauf, ich soll mich doch bitte bei den beiden melden, sie hätten sich es durch den Kopf gehen lassen, ein Buchprojekt zentrale Notaufnahme zu machen. Und dann bin ich mit dem Zettel heim und habe mir so gedacht, ja, was mache ich jetzt, rufe ich jetzt da oder nicht? Es ist ja doch wie wenn man so vor der Klippe steht und sagt, springe ich oder springe ich nicht? Und ich habe den Schritt dann gewagt und das Ergebnis liegt heute vor uns.
Ja.
Ein Buch, in dem es um Notaufnahme geht.
Ja. Wenn du nochmal zurückblickst, welche Botschaft hättest du gerne in das Buch gepackt?
Anfangs war es so, dass ich mir erstmal überlegt habe, was schreibt man denn in so einem Buch? Sind es nur Geschichten oder wie du schon fragst, brauchen wir eine Botschaft oder wollen wir eine Botschaft? Und mir war dann ganz schnell klar, wenn ich dieses Buch auch schreiben möchte, dann muss ich es natürlich auch gegenüber meinen Arbeitgebern vertreten können und meinen Vorgesetzten vertreten können. Ja. Und weil es ja nicht so einfach ist. Ich bin ja angestellt und ich will ja keinen in die Pfanne hauen und will hier irgendwelche reißerischen Geschichten erzählen, sondern mir war wichtig, dass gerade was im Hinblick des Pflegeberufs gerade im Moment passiert, dass wenn ich mich als junger Mensch für den Pflegeberuf entscheide, und das tue ich ja entweder, weil meine Eltern schon in der Pflege tätig sind, ist ja ganz oft so, dass da die nächste Generation auch in der Pflege tätig ist, genauso wie es bei Ärzten auch ist. Ja. Das ist ja immer so wie so ein roter Faden, der sich so durch so eine Familie durchzieht. Dann google ich das. Und wenn ich das google heutzutage, dann ist alles negativ. Dann steht da Pflegepersonalmangel, unzureichende Umstände, alles ist katastrophal, ich muss schlechte Bezahlung, genau.
Schichtdienst,
am Wochenende arbeiten, an den Feiertagen arbeiten. Gut, aber das ist was, mit dem muss man sich auseinandersetzen, weil das ist halt einfach so, Patienten sind am Wochenende auch da, die kann man nicht einfach abstellen und erst am Montag wieder in der Früh um 8 anfangen. Das muss einem von Anfang klar sein. Aber mir war wichtig, eben was Positives rüberzubringen. Und weil ich ja meinen Beruf gerne mache und ich den jetzt schon seit gut 23 Jahren mache, mit Zivildienst 24 Jahre, und es immer noch gerne tue, wollte ich diese Botschaft auf alle Fälle vermitteln, dass es ein schöner Beruf ist und dass der einem erstens viel gibt und zweitens man extrem viel machen kann. Also wenn man gewillt ist und sich weiterbilden möchte, dann hat man enorm viel Auswahlmöglichkeiten, was man in diesem Beruf alles erleben kann. Und gerade in der Notaufnahme ist es so, ich glaube, es gibt wenig Fachbereiche in einer Klinik, in der das Spektrum so breit ist.
Ja. Ja,
wenn ich in der Früh einen Herzinfarkt versorge, gegen 11 Uhr einen schweren Verkehrsunfall betreue im Schockraum und dann um 1 Uhr noch Gips anlegen darf und um 14 Uhr wird noch kardiovertiert, dann sind das Dinge, die werden so in einer Fachabteilung sicherlich nicht angeboten. Und das Tätigkeitsfeld und auch die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, wer mitdenkt, wer weiß, was als nächster Schritt passiert. Also wie so eine gute OP-Schwester, die ganz genau weiß, welches Instrument braucht der Operateur als nächstes und der muss nur die Hand aufhalten. Sie legt sie mir in die Hand und er guckt gar nicht hoch, sondern operiert weiter. So ist das in der Notaufnahme auch. Wenn man Schritt für Schritt schon ein bisschen vorausdenkt, dann tut man sich auch leichter und dann macht es auch richtig Spaß, wenn man weiß, ah, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin genauso auf der Suche wie der erste Kollege in der Regel. Was ist denn die Ursache für die Erkrankung oder für die Situation, in die sich der Patient gerade befindet?
Ja, ich finde, das ist wie ein perfekt abgestimmtes Uhrwerk.
Wenn es klappt,
ja. Ja, wenn du dein Rädchen komplett einbringst und justierst, dann ist es so ein wertvoller Beitrag in diesem Organismus. Die Frage, die ich an dem Abend, als ich dir bei der Buchvorstellung zuhören durfte, die da kam, war, wie grenzt du dich ab? Und die Antwort, die du da gegeben hast, war, wenn du deinen Kasak ausziehst, verlässt du diese Welt und trittst in die Welt der Familie ein.
Ja, in den privaten.
In den privaten Wald. Jetzt habe ich selbst in der Kommunikation mit dir erlebt, dass du bist wirklich die unkomplizierteste Terminvereinbarung bisher für mich. Das ging, ich habe angefragt, du hast gesagt, ja, können wir machen. 6 Termine zur Auswahl gegeben, da kannst du. Ich habe gesagt, super, den hätte ich gerne. Du hast mir noch die Straße geschickt, fertig.
Ja.
Also total faktenorientierte Kommunikation, von der ich ausgehe, die bei euch elementare Kommunikation ist.
Ja, dieses Rumgeeier bei Dingen hast du.
Geht bei euch.
Mag ich auch generell nicht.
Ich wollte gerade fragen, inwieweit überträgst du diese Kommunikation auch nach Hause? In dem privaten Mike? Ist nicht getrennt.
Also es ist, ich kann aus einer Zeit erzählen, das war so in der Anfangszeit meiner Leitungsfunktion in der Notaufnahme, da hatte ich 2 Persönlichkeiten. Mhm. Eben den privaten Mike und den Mike in der Arbeit.
Ja.
Und das hat mich mit der Zeit irgendwann, hat mich das aufgefressen. Ja. Und ich war also so kurz davor, einen Burnout zu kriegen, das hat mich echt fertig gemacht.
Ja.
Und dann hatten wir in der Klinik die Möglichkeit, gab es so eine psychosoziale Unterstützung, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Und da habe ich kurzfristig einen Termin bekommen, Gott sei Dank, und bin dorthin gegangen und habe dem Herrn, der mir da gegenüber saß, habe ich so mein Leid in Anführungszeichen geschildert. Es hat so eine Dreiviertelstunde gedauert und dann schaut er mich so an und sagt, ja, das ist ihm ganz klar. Sie sind in der Arbeit nicht der, der Sie zu Hause sind. Mhm. Und das macht ihn zu schaffen.
Mhm. Und worin haben sich die beiden unterschieden?
Ja, ich kann schon ein brutaler Stoffel sein.
Und wo warst du der Stoffel? Privat
oder in der Arbeit? Privat,
echt? Ja.
Oh. Und auf Arbeit immer versucht, allen das recht zu machen.
Oh.
Das war dann schon so... dass das anstrengend war.
Ja. Ja.
Und also mich möchtest du jetzt in der Früh um 6 Uhr nicht in der Arbeit als Kollegen haben.
Nee.
Bis um 8:30.
Okay. Okay. Und in der Nacht bis 4?
Im Nachtdienst ist nach dem Sonntag. Da komme ich ja schon ausgeschlafen rein. Aber so, gestern hatte ich Frühdienst, morgen habe ich wieder Frühdienst, also ich muss um 6 Uhr anfangen.
Ja.
Da stehe ich hier um 5:30 Uhr auf.
Oh, das ist aber auch knapp bewusst.
Ja, ja. Und fahr um 5:45 im Radl los und bin um 5:45 in der Umkleide. Also das ist dann wirklich auf die Minute alles getrimmt.
Mhm.
Und jetzt, wo sie da vorne die Ampelschaltung umgebaut haben, habe ich ein bisschen ein Problem.
Das
ist ein neues Schaltsystem ist da, ich komme nicht mehr komplett durch.
Mhm.
Und das hat er mir so gesagt und ich bin danach quasi in den Urlaub gegangen und hatte 3 Wochen Urlaub zu der Zeit. Und habe das dann mir so sacken lassen und habe gesagt, okay, gut, das passiert mir nicht mehr.
Ja.
Und deswegen denke ich im Kommunikationsstil, so wie es eigentlich losging in deiner Frage, bin ich genauso.
Ja.
Also faktenorientiert, lieber sage ich mal nichts.
Ja. Nichts Unnötiges.
Ja, und ich bin auch der Meinung, wenn jemand meine Meinung hören möchte, soll er mich fragen.
Ja.
Ich bin keiner, der ungesagt seine Meinung sagt. Das ist was, das finde ich, muss nicht sein.
Ja.
Das mag ich auch nicht.
Ja.
Das sind so Dinge, auf die kann ich gern verzichten und das tue ich auch nicht. Also ich werde nie zu einem Freund gehen und sagen, sag er mal. Mhm. Sondern wenn er mich fragt, was hältst du davon, dann wird er meine Meinung hören. Aber ich werde ihm nie gegenüber ungefragt meine Meinung aufs Auge drücken.
Okay.
Auch nicht irgendwelchen anderen Menschen.
Ja. Und wie passt es zur Empathie für die Patienten? Weil das ist, also ich kann euch sowieso, ich kann dir dieses Buch nur total empfehlen. Also ich habe das gestern in einem Rutsch durchgelesen. Das war super.
Danke.
Und da strahlt es ja schon sehr raus. Also auch so wie die Geschichten geschrieben sind, ohne große Monologe, die du erstmal hältst, sondern es sind zwei Sätze, mit denen du an die Patienten rantrittst, aber die sind voller Wärme und ich sehe dich, voller ich sehe dich. Wie passt das zur knackigen Kommunikation?
Ja, es ist ja immer, es ist ja, wenn ich mit den Patienten spreche, will ich ja Informationen haben.
Ja.
Da will ich ja wissen, warum ist derjenige jetzt gerade hier?
Ja.
Ist ja da, weil ich sag's mal, ist es Erschmarren? Ja. Wo ich sage, ja, hättest du auch zum Hausarzt gehen können? Mhm. Oder ist es was, ist vielleicht sogar was Verstecktes dahinter? Mhm. Ist vielleicht ganz anders die Geschichte, als wie er sie vorne an der Sichtung erzählt hat? Das hast du ja ganz oft, dass die Patienten vorne an der Sichtung ganz was anderes erzählen, wie in der Notaufnahme dann selbst drinnen. Ja. Oder der Pflege ganz was anderes erzählen, wie sie dem Doktor das erzählen. Mhm. Oder was sie dem Doktor erzählen. Mhm. Und die Informationen, die ich aber dann bekomme, die gebe ich dann stichpunktartig wieder an meinen behandelnden ärztlichen Kollegen weiter. Mhm. Ja, dann geht es ja nicht mehr darum, empathisch. Natürlich macht es mehr Spaß, mit dem ärztlichen Kollegen gut auszukommen und mit den anderen Kollegen gut auszukommen. Das ist natürlich klar, wenn man da auch sich untereinander gut versteht. Aber da geht es erstmal darum, dass es dem Patienten gut geht. Ja. Also mir geht es in erster Linie immer um den Patienten. Und da ist es auch so, dass ich meine eigenen persönlichen Bedürfnisse in der Arbeit immer zurückstecke. Mhm. Immer. Mhm. Mir geht es um den Patienten.
Ja, aber wie, da strahlt so viel Wärme raus, ist das dann auch über diese knackige Formulierung zu strahlen, sage ich, beim Patienten? Also das, was ich da wahrgenommen habe, das ist ein sehr warmer Umgang mit dem Patienten, den du da pflegst.
Ja, wenn er es verdient, dann kriegt er den schon.
Dann kriegt er, aber auch das wohl dosiert.
Ja, es gibt also natürlich welche, aber auch, du weißt, das ist eine Sache, die ist in 5 Minuten abgehandelt.
Ja.
Also wenn jemand kommt,
ja,
und sagt, er ist mit dem Sprunggelenk umgeschnackelt, und er hat jetzt so Schmerzen, deswegen muss er in die Notaufnahme kommen und ich rufe den im Wartebereich auf und er folgt mir auf Schritt und Tritt hinterher, dann hat sich's für mich schon erledigt. Ja. Da muss schon eine ganz große Schmerzunempfindlichkeit da sein, dass das da weiter fehlt, oder ich weiß, okay, das läuft auf dem Röntgen raus, das läuft auf dem Voltaren-Salbenverband raus und es läuft auf den Ibuprofen-Tabletten raus, da brauche ich nicht mehr viel Empathie entgegenbringen. Aber es gibt ja auch Leute.
Viele alte Leute.
Viele alte Menschen, ja, und viele sehr kranke Menschen, auch die müssen nicht mal alt sein, um sehr krank zu sein. Was haben die denn davon, wenn ich denen gegenüber den großen Macker raushängen lasse? Überhaupt nichts. Ja? Und was bringt es mir, wie gut tut mir die Arbeit an den Patienten? Weil es muss ja auch mir am Ende vom Tag noch gut tun, was ich mache. Mhm. Wie gut tut mir die Arbeit? Mir tut es doch nicht weh, nett zu sein. Ja? Mhm. Es wird mir zwar vorgeworfen, dass ich ein Stinkstiefel bin. Aha. Es wird mir vorgeworfen, dass ich teilweise unfreundlich bin, aber der es braucht, der kriegt's auch. Ja? Mhm. Ich bin nicht dafür da, um everybody's darling zu sein, sondern ich bin dafür da, damit es dem Patienten, den ich betreue, gut geht und dass da nichts übersehen wird. Das ist meine Aufgabe, so sehe ich das.
Ja.
Und deswegen kann ich meine Kommunikation und mein Sein auch immer gut der Situation anpassen.
Und jetzt eben auch deckungsgleich halten.
Genau.
Und jetzt hast du es damit nicht mehr so zehrend. Ja, womit vergleichst du die Notaufnahme?
Im Buch vergleichen wir es ja mit dem Kosmos, einem ganz eigenen Kosmos.
Ja.
Also um es mal martialisch auszudrücken, das ist an der Front, wir kämpfen da an der vorderster Front.
Ja. Ja,
wir sind so die vorgehaltene Bastion der Klinik, was anstürmt. Und wir versuchen abzuwehren und alles nur, was abgewehrt werden kann, geht wieder heim und was durchgelassen werden muss,
wird weitergeleitet.
Genau.
Ja.
So ist das.
Ja.
Unser Chefarzt sagt immer, Notaufnahme ist sexy. Jeder will in der Notaufnahme arbeiten.
Ja, also ich selbst habe auch im klinischen Umfeld häufiger gearbeitet, und was ich festgestellt habe, es gibt wirklich so auch zwei Typen Pflegekräfte. Gell? Ja. Es gibt die Intensivpfleger, Notaufnahme, also die wirklich diesen Adrenalinkick lieben, auch vielleicht brauchen. Und dann gibt es eher so palliativ.
Ja, ich glaube, dass sich das sogar noch ein bisschen geändert hat aufgrund dieser ganzen Generationsgeschichten. Mhm. Aber im Grunde würde ich sagen, ja.
Ja.
Ja. Gebe ich dir jetzt.
Ich mag keine Schubladen aufmachen, sondern das, was ich beobachtet habe. Also auch ein wesentlich höherer Männeranteil.
Auf intensiv.
Intensiv und.
Ja, bei uns nicht so. Also wir haben echt viele Mädels. Mhm. So viele Jungs sind wir gar nicht. Mhm. Aber die arbeiten, ein Großteil von denen sind schon lange im Notaufnahmegeschäft. Mhm. Ja, und die in die Notaufnahme kommen, die wollen die Notaufnahme. Mhm. Das ist auch ganz klar. Also die wollen in dieser Notaufnahme arbeiten. Und der eine kann damit gut umgehen. Mhm. Der erfährt dann vielleicht in der Zeit, dass doch nichts ist für ihn und geht woanders hin. Mhm. Das ist aber auch legitim, ist auch klar. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man so viele Möglichkeiten hat, sich noch weiterzubilden, viele fangen dann schon nach der Schule die Ausbildung zum Pfleger, Schwester an, arbeiten dann ein bisschen in der Pflege, ein, zwei, drei Jahre und studieren danach noch irgendwas. Ja? Und gehen dann studieren und sind dann weg. Aber das ist völlig legitim und das soll jeder machen, wenn er das möchte. Mhm. Und wenn man sich für die Notaufnahme entscheidet, glaube ich, dann will man auch so ein bisschen Action haben. Dann ist das auch dieses, man weiß nicht, was auf einen zukommt.
Ja.
Ja? Und dieses Ungewisse ist ja auch schön. Mhm. Ja? Auf Station denken wir, weiß ich in der Früh, dass die Frau Huber, die gestern Abend da war, die ist heute Abend, heute in der Früh auch noch da, außer sie ist in der Nacht verstorben, was wir nicht hoffen wollen, aber um 8 Uhr kommt Frühstück, um 9 Uhr machen wir selber Pause. Mhm. Um 11 ist Durchgang, Visite, was auch immer. Das ist wesentlich strukturierter. Mhm. Der eine oder andere braucht es und mag das auch so. Mhm. Ich brauch's auch strukturiert.
Ja.
Aber in der Situation brauche ich strukturiert.
Ja, gell? Da erzähl mal davon. Erzähl mal, worin dann da die Struktur besteht.
Ja,
weil also, es ist ja wirklich, du weißt nicht, was in den nächsten 10 Minuten auf dich zukommt.
Mittlerweile wissen wir es, weil wir ja dieses Arrival-Board haben. Ja. Also wir können uns zumindest so ein bisschen darauf einstellen. Aber ich weiß auch, das kann auch ganz schön den Druck erhöhen in der Notaufnahme, wenn die voll ist und es werden noch 3 weitere Patienten angemeldet. Das erhöht enorm den Druck. Ich muss die Patienten wieder rausbringen, entweder auf Station oder nach Hause entlassen oder wo auch immer hin, in irgendwelche Operationssäle oder in Herzkatheter.
Mhm. Oh ja.
Aber ich glaube, dass es von großem Vorteil ist, wenn man sich so eine gewisse Routine erarbeitet hat, gerade was so die Grundversorgung des Patienten in der Notaufnahme betrifft. Das heißt, ich hole mir den Patienten rein oder der Rettungsdienst bringt mir den Patienten und ich weiß, okay, ich fange ganz normal an mit dem Monitoring, ich hänge die Blutdruckmanschette an, die Brustbandableitung, das Pulsoxy an dem Finger, schreibe mein EKG, lege den Zugang, den Blut ab. Mhm. So, und das bei jedem Patienten, der kommt, der das braucht. Mhm. Und dadurch
ist ein roter Faden da.
Ist ein roter Faden da und ich kann mich als junger, frisch examinierter oder neuer Kollege, der in der Notaufnahme anfängt, so eine Struktur erarbeiten. Mhm. Und die kann ich dann immer so ein bisschen weiter aufbauen. Okay, dann geht es darum, brauche ich Blutkulturen, wenn jemand Entzündungszeichen hat oder Temperatur hat. Mhm. Brauchen wir Blutgase, wenn die Sättigung schlecht ist. Und so baut sich das eine auf das andere auf. Und dann geht es noch darum, ja, was ist danach die Folge? Röntgen, CT-Untersuchung, welche Station, welche Fachrichtung? Und es baut sich so alles auf. Es gibt eine gewisse Struktur, die das abfängt. Und wenn ich da mir sicher bin, dann fällt es mir auch wesentlich leichter, wenn es mal nebenher geht. Also das heißt, wenn der Patient auf einmal instabil wird, wenn er einbricht, wenn es eine Reanimation gibt. Natürlich ist es so, ich vergleiche das immer, der Rettungsdienst weiß, wenn er gerufen wird, wir fahren auf eine Reanimation. Die können sich im Auto schon darauf vorbereiten, sag ich mal, ja, okay, wir wissen, wir müssen jetzt zu jemandem fahren, der da reanimiert wird von einem Laien, wir müssen es übernehmen. Die sind da mental schon darauf vorbereitet, denke ich. Wir haben den Patienten, wenn ich einen Schockraum habe, weiß ich es auch, was auf mich zukommt. Wenn ich eine Reanimation angemeldet bekomme und die zu uns kommt, weil die nicht auf Intensiv kommt, weiß ich auch, was auf mich zukommt. Kann ich mich auch vorbereiten? Ja? Kann ich mich mental auf die Situation vorbereiten? Mhm. Wenn aber der Patient in der Notaufnahme erstmal lebend auf der Untersuchungsliege liegt und noch mit einem spricht und dann von jetzt auf gleich wegbricht, einen Herzstillstand hat und reanimationspflichtig wird, dann ist es am Anfang erstmal so, was passiert hier eigentlich? Und dann ist es von Vorteil, wenn ich das erstens schon mal ein paar Mal gesehen habe und zweitens die Strukturen greifen, wenn man weiß, okay, was machen wir jetzt?
Weil das Gehirn an der Stelle einfach dann tatsächlich auch mal kurz auf
Notfall
ist,
genau.
Aber damit
und
habt ihr
aber,
das unterfüttert
genau,
über diese
genau.
Sicherheit.
Ja.
Sehr schön.
Und das ist dann, glaube ich, das, was ich Strukturen nenne.
Ja.
In der Tätigkeit.
Also das klingt auf alle Fälle danach, dass ihr eine unglaublich hohe Präsenz im Moment habt. Oder sagen wir mal, dass die Erfordernis bei euch sehr, sehr hoch ist, wirklich im Moment zu sein. Gell?
Ja,
dieses,
eigentlich schon.
Bist du auf in 14 Tagen, ja, wie mache ich das strategisch? Sondern ihr seid immer hier, wer sitzt mir gegenüber, wem, was braucht ihr?
Was natürlich die Organisation der Notaufnahme betrifft, das heißt, da braucht es natürlich schon wieder eine ganz andere Strategie, weil, wie du sagst, in 14 Tagen, da muss der Dienst, da muss der in der kommenden 4 Wochen muss der stehen. Also ich muss wissen, wenn einer krank wird, wer kann den ersetzen, weil in der Regel sollte er ersetzt werden, weil jeder Mann oder jeder Kollege, der fehlt,
eingeteilt ist,
da müssen andere dafür einspringen, weil es ist halt einfach so, dass du nicht sagen kannst, nö, dann machen wir halt heute mal 50 Patienten weniger, weil einer nicht da ist, sondern die 50 kommen ja trotzdem und die müssen ja auch gemacht werden. Mhm. Das ist oftmals die große Herausforderung. Ja, und da muss man auch immer an die Bereitschaft und an den Willen der Kollegen appellieren, dass die doch mitmachen. Ne? Aus meinem Frei jetzt doch nochmal ein Wochenende dran zu hängen und zu arbeiten, weil jemand ausgefallen ist.
Ja. Erschöpft dich das? Also ich sag mal, dieses wirklich extreme Moment zu sein, ist das was erschöpft auf Dauer? Also über diese 8 Stunden oder 10 Stunden, die ihr auch mal Dienst habt?
Also es, so Tage wie heute oder wie gestern, da komme ich schon heim,
ja,
bin völlig platt.
Ja. Und was machst du dann?
Nickerchen.
Also dann ist Schlaf das, was du als erstes, das Bedürfnis, das am dringendsten ist.
Ja. Also ich lege mich dann erstmal hin. Mhm. Weil ich bin halt auch von Haus aus eher ein Mensch, der gern später ins Bett geht. Mhm. Ich muss mich dann ja auch schon immer so um 11 zwingen, dass ich ins Bett gehe. Mhm. Und wenn ich um 5:30 aufstehe, dann waren es halt bloß 6 Stunden, 6,5 Stunden Schlaf. Mhm. Und der Körper fordert das dann irgendwann nach und dann lege ich mich hin und schlafe eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Habe ich vor unserem Gespräch jetzt auch gemacht.
Ah ja. Und wenn du über eine längere Zeit, gibt es da noch was, wodurch du für dich sorgst?
Ja, ich gehe halt gerne Radl fahren.
Du gehst gerne Radl fahren?
Also ich gehe Mountainbiken. Aha. Und das ist dann so mein mentaler Ausgleich, weil wenn es anstrengend ist, kannst du nicht mehr nachdenken. Und dann fährst du halt einfach, fährst und ich sage, wieso ist das hier eigentlich so steil? Wieso bin ich eigentlich so bescheuert und fahre den Berg hoch? Was mache ich eigentlich da? Ja. Und das ist dann, da kann ich gut abschalten. Und wer 3 Kinder hat, so wie meine Frau und ich, da hast du auch noch ganz andere Themen, die dich beschäftigen und da ist gar nicht viel Platz für Beruf und Arbeit. Und es ist auch so, dass wir eigentlich ganz, ganz selten über die Arbeit sprechen.
Ja.
Ja, weil das hat für mich im privaten Umfeld nichts verloren. Es ist auch so, dass ich mit meinen Freunden und Freundinnen nicht über Arbeit spreche. Das Schöne ist ja da, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe immer mehr erweiterten Freundeskreis, 2 Pflegekräfte, 3 Pflegekräfte, sage ich mal, und die anderen machen alle was anderes. Ja. Und das ist so schön, das ist herrlich, weil ich dann nicht über Arbeit sprechen muss. Mhm. Und das kann ich mir auch als schwer vorstellen, wenn ich von woanders komme. Ich habe die Ausbildung irgendwo im Norden gemacht und ich möchte jetzt nach Bayern, weil es da so schön ist und kenne vielleicht nur einen privat, der mit mir die Ausbildung gemacht hat, der ist ja schon seit 2 Jahren unten in Bayern und ich gehe auch runter, dann habe ich immer so die Gefahr oder ich laufe die Gefahr, dass ich den Freundeskreis überwiegend durch die Tätigkeit habe. Und da ist es natürlich dann schon so, dass man meines Erachtens, vielleicht täusche ich mich auch, in seiner Freizeit automatisch auf die Arbeit zu sprechen kommt. Mhm. Ja. Und das passiert mir eigentlich nicht. Also wenn ich mal so spannende Geschichten habe oder so, dann wo ich weiß, okay, die, wenn ich die erzähle, das finden die alle klasse, dann...
Da kann ich euch auch wieder aufs Buch verweisen. Da werdet ihr über Erotik noch ein bisschen was hören, über Sexualpraktiken. Ihr werdet... Ja. Na, da gibt's also... ich habe wirklich das Gefühl, dass es ist das Abbild unserer Gesellschaft.
Ja.
In jeglicher Richtung. Ja? Ja. Von, ich sag mal, es gibt keine sozialen Klassifizierungen bei euch. Mhm. Oder ich sag Schichten, Einkommensstrukturen, das ist alles wurscht. Es spielt in dem Moment, wo man bei euch einläuft, keine Rolle
keine
mehr.
Keine Rolle mehr. Ja. Für uns nicht.
Nein,
der Patient ist, meint aber oftmals, er ist was Besonderes.
Okay. Ja.
Also gibt es schon auch.
Mhm. Mhm. Ja, interessant. Wie hat sich dein Verhältnis zum Thema Tod über den Notfall Ambulanz verändert oder entwickelt? Oder wie ist deine Einstellung heute dazu?
Also ich kann ja nur für mich hoffen, dass ich noch ein gesundes und langes Leben habe, weil ich einfach sehen möchte, wie meine Kinder groß werden und was mit denen passiert und Enkelkinder. Und jetzt bin ich erst 44 und meine Kinder sind hoffentlich noch nicht bald in der Situation, dass sie Kinder kriegen. Ja? Aber das will ich eigentlich schon erleben. Das würde mich, und das hoffe ich ja, dass man, wenn man verstirbt, danach doch was noch was kommt. Ja? Das würde mich tierisch ärgern, wenn ich mir das von woanders anschauen müsste, was mit meiner Familie passiert, also was mit meinen Kindern passiert, was mit meiner Frau passiert. Ja? Ich will das eigentlich live erleben und nicht wie, ich stelle es mir immer so vor, man hat dann so die Möglichkeit, sich das von oben anzuschauen oder von unten. Mhm. Wer weiß, wo sein hinverschlägt. Aber das würde ich total schade finden. Was die Tätigkeit in der Notaufnahme mit dem Tod so ein bisschen ist, oftmals denke ich mir, muss es denn noch sein, dass die Patienten, die in der Notaufnahme versterben, überhaupt zu uns gebracht werden? Ja, aus einem Pflegeheim, von zu Hause, ja, von irgendeinem, ja, vielleicht sogar von einem liebevollen Zuhause, aber dann weiß man sich halt auch nicht mehr zu helfen und ruft den Rettungsdienst und eigentlich ist es klar, das ist jetzt gerade...
Weil das Loslassen so ein Thema
genau,
ist.
Genau, die letzte halbe Stunde von demjenigen, der kommt. Und dann kommt er zu uns in die Notaufnahme und liegt in den Behandlungsraum. Mhm. Und wenn es ganz blöd läuft, dann ist gerade so viel los, dass nicht mal irgendwer Zeit hat, sich daneben hinzusetzen und demjenigen mal die Hand zu halten. Mhm. Und da kann ich nur von einer kurzen Geschichte erzählen, die jetzt sich erst in meinem letzten Nachtdienst ereignet hat. Da kam auch eine Frau, der ging es echt schlecht. Und wir hatten eigentlich relativ gut zu tun und wir haben dann aber gemerkt, okay, das schafft die jetzt nicht mehr.
Ja.
Und dann haben wir es doch geschafft, so mit den Ärzten zusammen neben der Dame zu stehen und sie Händchen haltend und über die Wange streichelnd hinüber zu begleiten und sie nicht alleine lassen zu müssen, sondern wir konnten uns die Zeit nehmen, für sie in den letzten Minuten da zu sein. Und das ist dann schon so, das tut einem gut, persönlich auch, weil du hast kein schlechtes Gewissen, dass du den jetzt alleine lassen musstest. Weil es wünscht man keinen, dass man alleine sterben muss. Was mir wiederum dann ganz, ganz, oder was ich gut kann, ist, ich kann mich dann in die Situation von dem Angehörigen, der dann später kommt, hineinversetzen. Ich denke mir, mein Gott, wie ist das denn jetzt für den? Und eine Kollegin von mir hat das eben auch getan und die musste bitterlich weinen, weil der so leid getan hat. Ich habe es dann relativ nüchtern geschafft, mich mit ihm da nochmal zum Verabschieden zu der Dame zu begeben. Aber mir tut dann der Hinterbliebene auch leid. Ja, also der Patient selber, für den ist es ja schon vorbei. Aber der andere geht jetzt allein nach Hause, wo er eigentlich weiß, da waren sie vorher zu zweit. Ja. Und jetzt sind die Räume leer.
Ja.
Ja, und das ist was, wenn man sich dann in diese Situation hineinversetzt, das ist dann, das macht dann schon auch was mit mir.
Ja. Ja.
Für den Moment.
Ja.
Aber in der Stunde ist es für mich auch wieder vorbei. Dann hat es sich für mich auch wieder erledigt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich das mit jedem mache oder mit jedem so in die Empathie gehe und mich so hineinversetze in das Leid der einzelnen Personen, dann hätte ich das den ganzen Beruf schon nach 5 Jahren wieder aufhören müssen. Ja. Weil mir in meiner Ausbildung beim Waschen jemand verstorben ist. Während dem Waschen fällt der Tod um und dann
ja.
Dann kannst du das nicht machen. Also du musst einen Weg finden, für einen selber damit umzugehen und man stumpft natürlich auch ein bisschen ab. Also es ist schon so. Man wird dann auch so ein bisschen resistent gegen die Trauer, sage ich jetzt mal ganz, ganz lapidar.
Aber ich habe so das Gefühl, der Unterschied ist, so dieses Mitleiden, das zieht sich dann so durch, aber so, worüber wir gerade geredet haben, wenn du im Moment mitfühlst, dann kann das nach dem Moment auch wieder
vorbei sein.
Ja. Also so, ich finde, das ist so dieser Unterschied zwischen Mitleid und Mitfühlen.
Ja. Also ich gebe für die Zeit so also gebe ich was von mir her, das schon, aber ich...
Du nimmst es nicht mit und hältst daran fest.
Genau, weil das würde dich kaputt machen.
Ja. Hast du einen Lieblingsplatz in der Klinik? Einen Lieblingsplatz und vielleicht sogar eine Lieblingszeit, wo du in der Klinik bist?
Wir haben in der Notaufnahme den Organisationstresen.
Ja.
Und da sitze ich ganz oft, weil ich eben für die Organisation der Notaufnahme zuständig bin. Und auf diesem Platz sitze ich eigentlich ganz gerne.
Ja.
Und ich sitze da gerne zu der Zeit, wenn es rund geht, und es läuft, ich merke, dass wir im Flow sind, dass das alles ineinander greift und dass das alles klappt, dass alles super ist.
Ja.
Und bin ich auch stolz dann drauf, dass das so ist.
Ja. Ja.
Und Lieblingszeit. Es gibt im Sommer so Nächte, wo es dann ruhig ist, wenn du keinen Patienten hast. Und in der Früh die Sonne aufgeht.
Ja.
So gegen 4 und die Vögel anfangen zu pfeifen. Und wenn meine Kollegen zum Rauchen rausgehen, dann gehe ich ab und zu mit. Mittlerweile rauche ich ja nicht mehr, aber ich gehe trotzdem noch in der Früh gern mit raus und höre mir einfach das Vögelgezwitscher an und sehe, wie die Sonne so aufgeht. Das mache ich total gern.
Ja.
Das ist schön.
Schön.
Und dann kannst du halt eben auch in kurzen Oberteil draußen sitzen.
Ja.
Man unterhält sich über irgendwas.
Ja.
Das ist schon schön.
Ja, es ist total so in diesen Rhythmus eingebunden sein.
Gell? Ja.
So, gehst da mit in den aufwachenden, ja, Tag. Schön. Und du hast es gerade schon gesagt, das macht dich stolz. Was glaubst du, definiert für dich Erfolg in deinem Beruf? Wann hast du das Gefühl, das war ein Erfolg oder ein erfolgreicher Tag?
Ein erfolgreicher Tag. Also man kann relativ schnell Erfolg haben, ein Erfolgserlebnis haben in einer Notaufnahme. Das heißt, wenn Kinder kommen, die eine Kopfplatzwunde haben, eine relativ kleine, und haben brutal Angst, dass jetzt da was passiert, was sie nicht verstehen, was sie nicht wollen. Und du das mit einem Sterestipppflaster, so einem Klammerpflaster, innerhalb kürzester Zeit beheben kannst, ein Pflaster draufklebst, dem noch ein Malbuch in die Hand drückst und der strahlend rausgeht und sagt, so schlimm war es eigentlich gar nicht.
Ja,
das ist schon ein Erfolg. Oder auch so ganz kleine Dinge, wie wenn der Gips total schön wird. Wenn ich einen schönen Gips mache. Ja, ich bin ja nicht mehr so oft
am Patienten,
auch nicht im Gipsraum. Aber wenn ich es dann mal mache und ich habe die Zeit, da einen Gips zu machen und der ist mir besonders gut gelungen, dann ist das auch schön. Macht mich auch stolz. Und auch dann eben den Patienten so ein bisschen die Angst zu nehmen, vor dem, was passiert. Ja, und wenn es in der Teamarbeit gut funktioniert.
Genau, wenn diese Rädchen alle ineinander greifen.
Und das ist was, das finde ich, ist unbezahlbar,
ja,
weil es da wirklich, weil wie ich es ja schon anfangs gesagt habe, wir haben ja diese Notaufnahme gemeinschaftlich aufgebaut. Das sind nicht nur Ärzte, die eine Notaufnahme aufbauen, sondern da gehören ganz viele Pflegekräfte auch mit dazu und Leitungsteam, und wir verstehen uns eigentlich alle relativ gut. Untereinander auch, sowohl pflegerisch wie ärztlicherseits. Und wenn es dann rund läuft, das ist schon schön.
Ja. Ja. Und auch wieder geil, dieser Sinn wird damit so erledigt, erfüllt.
Ja, aber
ihr
es ist
seid
auch so,
für den Patienten einfach so eine ganz stabile Kraft, so eine Power, so eine Superpower.
Ja,
so eine
aus
vielen Rädchen bestehende Superpower.
Ja.
Ja. Lass uns noch mal kurz auf unser aktuell wieder präsentes Thema Corona kommen. Also zum einen würde mich aus erster Hand jetzt interessieren, wir sitzen in Rosenheim immer, man sagt so schön Hotspot.
Ja.
Also wir haben immer relativ hohe Zahlen. Wie vergleichst du es zum Frühjahr gerade?
Also die Zahlen sagen ja, dass wir mehr Infizierte kriegen. Im Moment noch nicht so viel Kranke. Es füllt sich aber wieder.
Es
muss man sagen, ja. Aber wir sind halt darauf vorbereitet. Also es ist jetzt, wir hatten ja die erste Welle, konnten da so ein bisschen unsere Erfahrungen sammeln. Jetzt kommt die zweite Welle, da hoffe ich jetzt, dass die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch da greifen und funktionieren, so wie man sich das alles ausgedacht hat. Ja, und einerseits, wenn man genug Schutzausrüstung hat, um am Patienten zu arbeiten, und das war ja anfangs das große Problem, dass wir das nicht hatten, dann sehe ich in der Behandlung und in der Versorgung der Patienten jetzt mal kein Problem.
Ich hoffe aber, eine Ressource eures Personals.
Genau, das ist ja das. Also man muss halt hoffen, dass die Leute nicht krank werden. Das ist das andere Thema. Und das, wenn draußen so unvernünftig mit den Regeln, Abstandsregeln, Hygieneregeln umgegangen wird, dann trifft es auch mal eine Pflegekraft, die sich da draußen, oder den Arzt, der sich da draußen ansteckt. Und wenn es ganz blöd läuft, der auch schwer daran erkrankt. Und dann fehlt der auch in der Versorgung der nachkommenden Patienten. Und das ist was mir so ein bisschen Sorge bereitet. Aber an sich, solange wir genug Ausrüstung haben und genug Platz für die Patienten haben, dann sollte das eigentlich funktionieren.
Und da habt ihr im Frühjahr Pläne aufgebaut oder erstellt, die dafür gesorgt haben.
Genau.
Also Platz,
Material
da.
Ja, ja, also man kann nur hoffen, dass ja die Einkäufer aller Kliniken, jetzt nicht nur unsere im Speziellen, sondern aller Kliniken, die ruhigere Zeit im Sommer genutzt haben, um ihre Lager voll zu machen, damit genug Schutzkittel und Masken da sind, Handschuhe da sind, mit denen man dann am Patienten arbeiten kann. Weil das ist ja, ich habe kein Problem damit, am Corona-Patienten zu arbeiten. Das gehört zu meinem Beruf dazu. Dafür habe ich mich entschieden. Das ist ja am Arbeiten am infektiösen Patienten grundgenommen. Solange ich richtig ausgerüstet bin.
Ja, klar.
Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich dann nur noch Kanonenfutter bin, dann ist es ungut. Dann nimmt es eine ungute Richtung an. Mhm. Aber so soll es, oder so wird es hoffentlich nicht sein.
Mhm. Ja. Jetzt würde ich dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Und die ist, wenn du eine Infusionsflasche wärst oder eine Infusionslösung, was wären da die Wirkstoffe? Was wäre die Mike Steidl Infusion Wirksamkeit, Wirkstoffe? Woraus wärst du zusammengesetzt?
Humorig, Humor.
Humor, ja.
Jähzorn.
Dient der Ungeduld? Oder entlädt er sich bei Ungeduld?
Wahrscheinlich auch, ja. Hm. Denke ich auch.
Oder ist das Ventil der Ungeduld,
ja,
sagen wir so?
Könnte, gut möglich, ja. Hm. Dann die Liebe für meine Familie. Hm. So dieses Löwenmutterhafte. Hm. Whisky.
Oh. Ja.
Grillfreuden. Hm. Ein guter Freund, glaube ich. Ich glaube, ich bin ein guter Freund. Ich hoffe, dass ich ein guter Chef bin.
Guter Freund, weil du ganz verlässlich bist, weil du ganz, ja.
Ich glaube, dass von mir kann man das letzte Hemd haben.
Mhm. Also. Ja.
Aber, ja. Mhm. Nicht ungefragt. Also es muss schon, also ich rufe nicht an und frage, wie geht's dir? Sondern man kann mich jederzeit anrufen, zu jeder Tages- und Nachtzeit und sagen, du Mike, ich brauche dich jetzt. Und dann,
du bringst die letzten Hemden nicht vorbei und lieferst sie allen aus, ob sie es brauchen oder
ja,
nicht.
Das nicht. Also, ja. Aber das wissen meine Freunde auch, dass ich jederzeit für sie da bin.
Okay.
Und sie sich jederzeit an mich wenden können.
Ja.
Ja, und
was hat der gute Chef für Zutaten?
Ich sage immer so für mich, ich sollte nicht hinter der Mannschaft stehen, sondern man steht vor der Mannschaft als Chef.
Ja.
Dann ist so das Zugpferd. Manchmal muss man auch der Antreiber sein, das ist dann immer so ein bisschen negativ behaftet, ne? Wenn man immer sagt, so jetzt komm, packen wir nochmal an das noch und jetzt müssen wir so noch machen und so geht's weiter. Mhm. Das ist aber manchmal auch der Situation geschuldet, dass mir wäre es auch lieber, wenn es eins nach dem anderen gehen würde und nicht drei Sachen gleichzeitig gemacht werden müssen. Mhm. Ja, Gerechtigkeit, ich habe halt auch so einen Gerechtigkeitssinn. Mhm. Ja, ich mag Ungerechtigkeiten nicht. Also es gibt Dinge, die fühlt man einfach. Ja. Ich kann es jetzt nicht an einem Beispiel festmachen, sondern wenn dann so Situationen entstehen, wo ich mich ungerecht behandelt fühle oder wenn ich einfach merke, dass mein Team ungerecht behandelt wird, ja, dass da Dinge in den Raum gestellt werden, die einfach nicht stimmen und dann könnte ich, es nervt mich sowas. Dann ist es mir nicht so blöd, noch dreimal anzurufen und nochmal hinterher zu haken und zu sagen, ja, aber wie war das jetzt? Das muss ich auch erst lernen, dass bei einer Beschwerde, gut, eine Beschwerde am Tag ist eigentlich nichts. Eine Beschwerde am Tag ist nichts. Bei 46.000 Patientenkontakten ist eine Beschwerde am Tag. Sind 365 Beschwerden, ist nicht mal 1%.
Ja.
Das muss man aber auch erst mal lernen. Ne?
Ja.
Und ich glaube, vielleicht ein bisschen Sport in die Infusion mit reingepackt.
Ja.
So ein bisschen auf sich schauen, aber nicht zu sehr.
Ein bisschen auf sich schauen und ein bisschen Grenzen checken, oder?
Ja, manchmal.
Ein bisschen Grenzen checken.
Ja. Ja,
so ein bisschen. Ja. Kann ich noch mehr, oder?
Ja, also das ist auch ganz schön, dass ich habe mir im Frühjahr zur Corona-Hochzeit habe ich mir einen Smart-Rollentrainer gekauft.
Wie bitte? Was bitte ist das?
Ja, da steht unten im Keller steht eine Smart-Rolle. Das ist eine Fahrradtrainingsrolle, mit der verlinkt man sich im Internet und fährt virtuell Rennen.
Ah, okay.
Und das haben sich in der Zeit ein paar von meinen Freunden geholt. Und dann war es so, dass wir zusammen Trainings gemacht haben oder zusammen Rennen gefahren sind und so. Das war auch mal ganz lustig. Und da beginnt jetzt quasi wieder die Smart Home Trainingszeit.
Und Wettbewerbe.
Damit man im Frühjahr wieder fit aufs Radl kommt und da keine Körner voll dran hat. Und das ist dann, da fuchst einen schon, wenn der andere.
Ja, bessere Zeiten.
Bessere Zeiten hat. Ja. Ein paar Jahre älter ist wie du und trotzdem wie der junge Gott im Berghof fährt. Das gibt's doch.
Ja, vielleicht hat er mehr Zeit. Vielleicht hat er mehr Zeit zum Trainieren.
Anderen Rhythmus. Ganz einfach, wenn du geregelte Arbeitszeiten hast, wenn du jedes Wochenende frei hast, muss man schon sagen, dann ist natürlich das was anderes. Wenn ich jeden Tag um 10:30 ins Bett gehe und jeden Tag um 6:30 aufstehe, ist es ein ganz anderer Biorhythmus, als wie wenn ich am Tag vorher erst um 9:30 nach Hause gekommen bin, aber am nächsten Tag schon wieder um 7:30 in der Arbeit sein muss.
Ja, da hast du recht.
Das ist einfach, Das merkt man auch. Also ich bin ja selber jetzt seit 2,5 Jahren schlucke ich Blutdrucktabletten.
Wow.
Ja, möchte man gar nicht meinen, ne? Aber yeah. Ja. Wow. Zufallsbefund, weil ich in der Früh aufgewacht bin nach einem Nachtdienst mit herzinfarktähnlichen Symptomen.
Ja.
Aus dem Schlaf raus.
Nicht schön, aber interessant, weil du ja wirklich super fit bist. Gell? Also, ja.
Fitter wie manche andere.
Ja. Ja. So lass mal stehen. Oh, Mike, ich danke dir. Ich danke dir wirklich. Ich kann dir nur dieses Buch empfehlen, weil es ohne uns nicht geht. Also es war nicht nur eine Freude für mich, das zu lesen, sondern es war wirklich eine Bereicherung. Ich glaube, so würde ich es stehen lassen. Ich verlinke das in den Folgenotizen, da kannst du reingucken und es auch bestellen gleich, wenn du möchtest. Und ja, dir sage ich vielen, vielen Dank. Ich möchte dich total gern anerkennen für das, was du leistest. Also jenseits von der akuten Systemrelevanz.
Kannst du eine Runde klatschen?
Ich singe. Ich bin die, die am Balkon singt. Und alle Straßen sind leer rundum und um. Nein, also wirklich vielen Dank dafür auch, dass ihr solche Sachen aufnehmt und Schichtdienst, körperliche Beeinträchtigungen dadurch, um da für uns und die Gesellschaft zur Verfügung zu stehen. Lieben, lieben Dank.
Gerne. Danke auch.
Und alles Gute fürs Buch.
Ja, danke.
Ja, und dir sage ich auch ganz herzlich danke für deine Zeit, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr über jeden einzelnen Zuhörer dieses kleinen Podcasts, über deine Empfehlung, wenn du ihn magst und vielleicht sogar auf eine iTunes-Bewertung, am liebsten natürlich eine gute. Und inzwischen sind wir wieder im Lockdown-Light angekommen. Der Mike läuft auf Hochtouren. Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch den einen oder anderen Gedanken der Inspiration aus seinem Leben vielleicht für dein Leben nutzbar macht. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, pass in diesen Tagen gut auf dich. Stärke dich mit Gedanken, die dir Kraft geben, damit du vielleicht ein Mensch bist, der andere Menschen in dieser wackeligen Zeit unterstützen kann. Und fühl dich warm umarmt vom Herzen, warm umarmt von mir. Deine Petra.